Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 15. August 2022, gleich dem 24. Mordort 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ballistische Rakete Hormuz, ein großer Schritt zur Steigerung der iranischen Marinefähigkeiten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Iran wird endgültigen Entschluss zum EU-JCPOA-Plan bis Montag Mitternacht vorlegen. Revolutionsgarden beschlagnahmen Schiffe mit geschmuggeltem Treibstoff im Persischen Golf. Kuwait ernennt ersten Botschafter in Iran seit über 6 Jahren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Iran wird endgültigen Entschluss zum EU-JCPOA-Plan bis Montag Mitternacht vorlegen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian gab bekannt, dass das Land dem Koordinator der Europäischen Union in den Gesprächen über das Abkommen von 2015, bekannt als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA, bis Montag Mitternacht seinen endgültigen Entschluss zum Wiederbelebungsplan des Blocks vorlegen wird. Wir haben unseren endgültigen Entschluss über den Plan des EU-Koordinators zur Wiederbelebung des JCPOA der Gegenseite noch nicht vorgelegt. Wir werden unsere endgültige Schlussfolgerung zu den offenen Fragen heute bis Mitternacht schriftlich an den EU-Koordinator weiterleiten, um zu sehen, welches Feedback er erhalten wird und welche Reaktion die USA zeigen werden, sagte Amir Abdullahian am Montag in einer Bemerkung. Der iranische Spitzendiplomat sagte, wenn die USA eine realistische und flexible Reaktion auf das Angebot Irans zeigen würden, wären wir am Punkt der Einigung, und fügte hinzu, die amerikanische Seite hat 2 von Iran angebotenen Vorschlägen mündlich zugestimmt. Die USA wollen jedoch mehr Zugeständnisse von Iran bekommen und zeigen keine Flexibilität. Wir müssen weiter diskutieren und die Parteien, die unsere Positionen vermitteln wollen, sollten versuchen, den Amerikanern unsere logischen Standpunkte näher zu bringen, sagte Amir Abdullahian. Er fügte hinzu, dass die USA aufgrund ihrer internen Probleme an der Reihe seien, Flexibilität zu zeigen, und sagte, dass Washingtons mündliche Annahme der beiden iranischen Angebote in einen Text umgewandelt werden muss. Die kommenden Tage sind wichtige Tage, betonte der iranische Außenminister und sagte, Teheran sei bereit, durch ein Treffen der Außenminister zu einem Abschluss zu kommen und die endgültige Einigung bekannt zu geben, wenn seine Ansicht akzeptiert wird. Die Vereinigten Staaten versuchen nur, ihre eigenen Probleme zu lösen. Aber wir wollen kein Abkommen abschließen und dann sehen, dass unsere roten Linien nicht eingehalten wurden. Es muss etwas Gutes im Leben des iranischen Volkes passieren. Revolutionsgarden beschlagnahmen Schiff mit geschmuggeltem Treibstoff im Persischen Golf. Die iranischen Revolutionsgarden haben ein Schiff mit über 22.000 Litern geschmuggelten Treibstoff im persischen Golf beschlagnahmt. Dies teilte der Leiter des Justizministeriums der Provinz Hormuzgan, Mujtaba Rahmani, am Sonntag mit. Er sagte, der Fall werde gerichtlich untersucht und betonte, dass die Regierungsverantwortlichen in der Provinz ihre harten Maßnahmen gegen den organisierten Kraftstoffschmuggel fortsetzen und niemals zögern würden, die Interessen und Ressourcen des iranischen Volkes zu schützen. Rahmani erklärte, dass die Schmuggler zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt und ihre geschmuggelten Waren beschlagnahmt wurden. Die Revolutionsgarden zerschlugen auch im Juni ein großes organisiertes Netzwerk, das Treibstoff in Nachbarländer schmuggelte, und verhafteten alle Mitglieder dieses Netzwerks. Das Netzwerk war in 8 Provinzen des Landes aktiv. Iran hat geschworen, dass der persische Golf niemals ein sicherer Ort für Schmuggler sein würde. Zuvor schon hatte die Marine der Islamischen Revolutionsgarden Irans mehrere ausländische Schiffe mit geschmuggeltem Treibstoff in den Gewässern des persischen Golfs beschlagnahmt. Kuwait ernennt ersten Botschafter in Iran seit über 6 Jahren. Kuwait hat mehr als 6 Jahre, nachdem das Land am Persischen Golf seinen Gesandten aus Teheran abberufen hatte, nachdem Saudi-Arabien beschlossen hatte, die diplomatischen Beziehungen zur Islamischen Republik abzubrechen, einen Botschafter in Iran ernannt. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian nahm am Samstag das diplomatische Beglaubigungsschreiben von Badr Abdullah al-Munaych in Teheran entgegen, wie aus einer auf seiner Webseite veröffentlichten Erklärung des iranischen Außenministeriums hervorgeht. Kuwaits Außenministerium bestätigte ebenfalls, dass Munaych zum Botschafter des arabischen Landes in Iran ernannt wurde. Mohammad Irani dient als iranischer Botschafter in Kuwait. Bereits am 26. Juli teilte Irani der kuwaitischen Zeitung Al-Ra'i mit, dass der iranische Außenminister plane, Kuwait bald einen Besuch abzustatten. Der iranische Diplomat sagte, Kuwait und Iran seien dabei, ihre Beziehungen zu verbessern, auch diplomatisch. Kuwait reduzierte die diplomatischen Beziehungen zu Iran Anfang Januar 2016 auf die Ebene von Geschäftsangelegenheiten. Dies geschah nach der Entscheidung Saudi-Arabiens, die diplomatischen Beziehungen zu Iran im Januar 2016 abzubrechen, nachdem iranische Demonstranten wütend über die saudische Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistlichen Scheich Nimr Barir an-Nimr seine Botschaft in Teheran gestürmt hatten. Einige andere arabische Länder am Persischen Golf folgten Saudi-Arabien und senkten die diplomatischen Beziehungen zu Iran. Die Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und Kuwait erfolgte inmitten umfassender Bemühungen von Teheran und Riad, die diplomatischen Beziehungen zu deeskalieren und wiederherzustellen. Menschenrechtsgruppe: Israel strebt Tod aller palästinensischen Gefangenen an. Eine Menschenrechtsgruppe hat das Regime in Tel Aviv wegen seiner unmenschlichen Misshandlung und harten Maßnahmen gegen palästinensische Gefangene gerügt und erklärt, dass die Insassen in Haftanstalten in den besetzten Gebieten verschiedenen Formen der Folter ausgesetzt sind und ihr Leben verlieren. Radura Faris, Vorsitzender des palästinensischen Gefangenenvereins PPC, drückte seine tiefe Besorgnis über den sich verschlechternden Zustand vieler Palästinenser in israelischen Gefängnissen aus und hoffte, dass alle palästinensischen Insassen im Rahmen eines umfassenden Austauschs von Gefangenen freigelassen würden. Er kritisierte die israelischen Verantwortlichen scharf für ihre vorsätzliche medizinische Nachlässigkeit gegenüber palästinensischen Gefangenen und ihre Weigerung, ihnen grundlegende Gesundheitsdienste zur Verfügung zu stellen, und sagte, Israel versucht, den Boden für den allmählichen Tod aller palästinensischen Gefangenen zu bereiten. Faris deutete auf die Not der gefangenen palästinensischen Kinder und erklärte, dass das israelische Regime versuche, ihnen intensive Angst einzuflößen. Er verwies auf den Fall von Ahmad Manasra, einem 20-jährigen Palästinenser, der seit seiner Verhaftung als Kind vor 7 Jahren unter schweren psychischen Problemen leidet, als eklatantes Beispiel für Israels Gewalt gegen inhaftierte Kinder. Der PPC-Vorsitzende begrüßte auch die Widerstandsfähigkeit und Standhaftigkeit der palästinensischen Gefangenen und erklärte, dass die Entscheidung des palästinensischen Hungerstreikenden Khalil Awaudeh, der mehr als 160 Tage lang Nahrung verweigert hat, um auf seine Inhaftierung durch israelische Streitkräfte ohne Gerichtsverfahren oder Anklage aufmerksam zu machen, zeigt, dass der Widerstandsgeist unter den palästinensischen Häftlingen hoch ist. Israelische Streitkräfte nahmen den 40-jährigen Vater von 4 Kindern im Dezember letzten Jahres fest. Er befindet sich in einer wirklich lebensbedrohlichen Situation, sagte Radura Faris, der Leiter der Organisation, und fügte hinzu, er könnte jeden Moment sterben. Tausende Palästinenser werden in israelischen Gefängnissen festgehalten. Menschenrechtsorganisationen sagen, dass Israel alle Rechte und Freiheiten verletzt, die Gefangenen durch die Genfer Konvention gewährt werden. China kritisiert neuen Besuch opportunistischer US-Gesetzgeber in Taiwan und verspricht neue Übungen. China hat verärgert auf einen weiteren Besuch einer Delegation des US-Kongresses in Taiwan reagiert und Washington davor gewarnt, mit dem Feuer zu spielen, während es neue militärische Übungen rund um die selbstverwaltete Insel ankündigte. US-Politiker sollten aufhören, in der Taiwan-Frage mit dem Feuer zu spielen, lautete die Überschrift eines Kommentars, der am Sonntag von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua als Reaktion auf den jüngsten Besuch amerikanischer Gesetzgeber in chinesisch Taipei veröffentlicht wurde. Der Artikel tat die Besuchsdelegation als Opportunisten ab, die angesichts der nahenden Zwischenwahlen im November über ihre eigenen politischen Interessen nachdachten. Die Kongressdelegation traf am Sonntag zu einem unangekündigten Besuch in Taipei ein, nur wenige Tage nachdem China als Reaktion auf den früheren Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi die ersten militärischen Luft- und Seemanöver ihrer Art in Taipei abgeschlossen hatte. Der jüngste Besuch der amerikanischen Gesetzgeber erfolgte, als Peking Anfang dieser Woche Null Toleranz für separatistische Aktivitäten in Taiwan gelobte und seine Drohung wiederholte, die Kontrolle über die selbstverwaltete Insel mit Gewalt zu übernehmen, wenn es provoziert würde. Wir sind bereit, großen Raum für eine friedliche Wiedervereinigung zu schaffen, aber wir werden keinen Raum für separatistische Aktivitäten in irgendeiner Form lassen, betonte Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten in einem Weißbuch über Taiwan, dem ersten seit 2 Jahrzehnten, das am vergangenen Mittwoch herausgegeben wurde. Russland. Ukraine benutzt Zivilisten als Schutzschild. Der Leiter des russischen Nationalen Zentrums für Verteidigung, Michail Misintsev, hat gesagt, ukrainische Streitkräfte zielten geplant auf einige Wohngebiete ab. Laut dem russischen Fernsehsender Russia Al-Yaum sagte Misintsev gestern, ukrainische Streitkräfte hätten gezielt Wohngebiete in der Umgebung von Kramatorsk angegriffen, um die russischen Soldaten sowie die Streitkräfte der Republik Donetsk zu provozieren und für die Tötung der Zivilisten schuldig zu machen. Ukrainische Soldaten seien in einigen Schulen und Kindergärten in Kharkiv stationiert worden, um die Zivilisten daran zu hindern, ihre Häuser zu verlassen. Sie benutzten auch die Zivilisten als Schutzschild, fügte er hinzu. In einem am Donnerstag nach einer 4-monatigen Untersuchung veröffentlichten Bericht beschuldigte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die ukrainische Armee, Militärbasen in Schulen und Krankenhäusern zu errichten, Angriffe von dicht besiedelten Zentren auszustarten und Zivilisten als Schutzschilde einzusetzen. Amnesty International bezeichnete diese Taktik als Verletzung der Menschenrechte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 28 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, mit einem Segensgruß an den Propheten des Islams, Friede sei mit ihm, den Überbringer der göttlichen Offenbarung, setzen wir unsere Ausführungen zu der Sure 57 Al-Hadid bei dem Vers 21 fort.
Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Wetteifert denn miteinander um die Vergebung eures Herrn und um das Paradies, das so breit ist wie der Himmel und die Erde. Es ist bereitet für jene, die an Gott und seine Gesandten glauben. Das ist Gottes Huld. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah besitzt große Huld. Im Zusammenhang mit dem vorherigen Vers 20 haben wir gesagt, dass der Mensch als Kind und Heranwachsender spielen und Spaß haben möchte, als Jugendlicher nach Äußerlichkeiten strebt und sich danach dafür interessiert, an Besitz und Einfluss zu gelangen und etwas darzustellen. Aber der nachfolgende obige Vers 21 hebt hervor, wie die Gläubigen die Gaben, die Gott im Leben bereitstellt, nutzen. Sie nutzen diese Gaben, um an das ewige Paradies im Jenseits zu gelangen. Während die Allgemeinheit miteinander um Vermögen und weltlichen Rang wetteifert, eilen die Gläubigen einander in den guten Werken voraus und ziehen durch Befolgung der Gebote Gottes und durch würdiges Handeln seine Huld auf sich. Sie werden von Gott belohnt und zugleich vergibt er ihnen ihre Sünden. Denn laut dem Inhalt des Korans führen gute Werke zur Vergebung der Sünden. Und je mehr gute Taten wir vollbringen, desto mehr erfahren wir göttliche Vergebung. Das Paradies, zu dessen Erreichung Gott die Menschen einlädt, ist so groß, dass wir es gedanklich nicht nachvollziehen können. Und daher benutzt Gott den Vergleich mit Himmel und Erde. So erhalten wir, wenn auch nur annähernd, eine Vorstellung davon, obwohl wir eigentlich noch gar nicht wissen, wo der jetzige Himmel beginnt und wo er aufhört. Der Verheißung des unvorstellbar großen Paradieses folgt der Hinweis auf die Huld Gottes. Mit dem Paradies und seinen endlosen Gaben erweist Gott den Gläubigen eine große Gnade, denn die guten Werke der Gläubigen sind gegenüber den wunderbaren Paradiesgaben nur sehr geringfügig. Das Diesseits ist ja auch begrenzt und so können wir nur begrenzt gute Taten vollbringen. Aber Gott belohnt die guten Werke gnädig um ein Vielfaches, so wie er auch an anderen Stellen im Koran verheißen hat. Im Vers 261 der Sure 2, Sure Barare, heißt es, dass er sie mit dem 700-fachen belohnt. Folgendes wird deutlich. Erstens, die diesseitige Welt, welche die Leute, die das Weltliche vergöttern, zur Überheblichkeit verleitet und blendet, gereicht den Gläubigen wegen ihrer guten Werke zum Wohle und lässt sie Gottes Gnade und seine Vergebung erfahren. Zweitens, im Gegensatz zu denen, deren Götze das diesseitige Leben ist und die um Reichtum und weltliche Macht wetteifern die Gottgläubigen darum, rechtschaffen zu handeln. Drittens. Die Einkehr ins Paradies wird durch zwei Größen möglich. Zum einen durch die Vergebung Gottes, wodurch die Sünden gelöscht werden, sodass der Mensch geläuterter Bewohner des Paradieses werden kann. Und zum anderen dank Gottes Huld, der die guten Werke, welche die Gläubigen im irdischen Leben vollbracht haben, um das Hundertfache und insgesamt gesehen um das Zehntausendfache im Paradies belohnt. Es folgen die Verse 22 und 23 der Sure 57 Al-Hadid.
Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. إن ذلك على الله يسير
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
Kein Unglück wie Naturkatastrophen trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst wie Krankheit und Härten, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es erschaffen. Gewiss, dies ist Gott ein Leichtes. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist, und euch nicht freudetrunken freut über das, was er euch gegeben hat. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Das Unglück, welches der Mensch erfährt, ist zweierlei Art. Bei der einen Art von Unglück hat der Mensch es nicht selber herbeigeführt, wie bei Überschwemmungen, Erdbeben, Dürre und Hungersnot oder Seuchen und Epidemien. Der Koran weist auf diese Art von Unglück hin, wenn es heißt, jedes Unglück, welches sich auf der Erde ereignet oder unseren Leib und unsere Gesundheit betrifft, steht in dem Buch göttlichen Wissens verzeichnet. Aber die zweite Art von Unglück sind die bitteren Ereignisse, die der Mensch durch seine eigenen Taten verursacht. Zum Beispiel gerät jemand in Atemnot oder erkrankt, weil er raucht oder Drogen konsumiert. Oder jemand wird schwer verletzt oder stirbt, weil er zu schnell gefahren ist oder an einer unzulässigen Stelle überholt hat. In der Sure Shura, Sure 42, ist im Vers 30 diese zweite Art von Unglück gemeint, wenn es sinngemäß heißt: Jedes Unglück, welches euch widerfährt, geschieht aufgrund der Dinge, die ihr selber getan habt. Es liegt auf der Hand, dass wir gegen diese erste Art von Unglücken nichts ausrichten können, aber bei der zweiten Art von Unglücken, die das Ergebnis unserer bewussten Handlungen sind, tragen wir selber die Schuld dafür und könnten sie verhindern. Wenn der Mensch weiß, dass alle Angelegenheiten in der Welt gemäß Wissen und Weisheit Gottes verlaufen, dann resigniert er nicht wegen eines schmerzlichen Vorfalls in seinem Leben, an dem er nicht selber schuld ist und den er nicht selber verursacht hat. Wenn sein Kind an einer Krankheit stirbt, dann soll er also nicht lästern, und falls sein Haus durch eine Überschwemmung zerstört wird, soll er nicht den Lebensmut verlieren. Wenn es dem Menschen jedoch umgekehrt gut geht, soll er sich klar machen, dass alle Annehmlichkeiten im Leben von Gott kommen, damit er nicht freudetrunken und überheblich wird und mit den Gaben prahlt, die Gott ihm gewährt hat. Es gibt mindestens drei Dinge, die aus dieser Stelle im Koran hervorgehen. Erstens, die Katastrophen, die auf Erden eintreffen, oder das Unglück, von dem ein Mensch heimgesucht wird, wurden in dem Buch des göttlichen Wissens vorgesehen. Sie ereignen sich nicht zufällig und nicht jenseits des Wissens und der Allmacht Gottes. Zweitens, ein Mensch, der sich von Gott abgekehrt hat, verliert in den Engpässen des Lebens die Hoffnung, und wenn es ihm gut geht, überkommt ihn schnell der Stolz und verfällt er der Angeberei. Aber ein gläubiger Mensch zeigt im Gegenteil dazu in schwierigen Zeiten Geduld und Ausdauer, und wenn es ihm gut geht, erweist er Gott Dankbarkeit. Drittens, Kummer und Freude sind in sich nichts Schlechtes, aber es ist nicht recht, dem, was der Vergangenheit angehört, lange nachzutrauern und über das, was man besitzt, zu jubilieren. Der letzte Vers für heute ist der Vers 24 der Sure 57 Al-Hadid. Dieser lautet:
Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas
الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und wenn einer sich abkehrt vom Spenden und Darlehen geben, gewiss, so ist Gott der, der auf niemanden angewiesen und des Lobes würdig ist. Im vorherigen Vers 23 hieß es am Ende, dass Gott Menschen, die eingebildet und prahlerisch werden, wenn sie ein gutes Leben haben, nicht liebt. Solche Leute haben noch weitere schlechte Eigenschaften. Obwohl es Gott ist, der ihnen Vermögen und Einfluss zukommen ließ, sind sie nicht bereit, etwas davon an die Bedürftigen zu spenden oder ihnen einen Darlehen zu geben. Sie sind egoistisch und selbstzufrieden, und all ihr Vermögen wollen sie nur für sich alleine. Ein geiziger Mensch glaubt, sein Vermögen würde ihm einen guten Ruf und Ehre bereiten, und daher möchte er dieses Vermögen, welches ihm nach seiner Meinung einen höheren Rang verleiht, nicht aus der Hand geben. Es ist verwunderlich, dass diese Sorte von Menschen, die das Weltliche lieben, zu alledem auch noch denken, dass ihre Lebensweise die richtige sei und sogar den anderen raten, wie sie zu geizen und nichts an Arme und Bedürftige abzugeben. Wir schließen für heute mit folgenden zwei Anmerkungen. Erstens, schlimmer als der Geiz selber ist es, anderen auch zu raten, geizig zu sein. Daher unterstreichen die Großen der Religion, dass die Gläubigen nicht mit geizigen Menschen verkehren und sich nicht mit ihnen beraten sollen. Zweitens, um zu beurteilen, ob jemand geizig ist oder nicht, spielt es eine Rolle, wie viel er im Verhältnis zu dem, was er besitzt, spendet. Daran gemessen gelten viele Wohlhabende beim Spenden als knauserig und viele, die nur wenig besitzen, erweisen sich beim Spenden als großzügig.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Maro ey Dust. Das heißt, geh nicht, du Freund.
تو به شام و سحر چه کنم با چه کنم با دل تنها که نشد باور من تو و ویرانی خاموشی چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل، دل من ای دل من، چه کنم با، چه کنم با، چه کنم با،
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Ballistische Rakete Hormuz – ein großer Schritt zur Steigerung der iranischen Marinefähigkeiten. Weiterhin guten Empfang. Die Raketen der Islamischen Republik Iran wurden als eine der Komponenten der Macht des Landes und als Reaktion auf Waffenembargos sowie aufgrund der Notwendigkeit einer starken Grundlage hinsichtlich der strategischen Abschreckung entwickelt. Die beiden Besonderheiten, wissensbasiert und einheimisch sein, haben dazu geführt, dass sich die iranische Raketenfähigkeit in den letzten 3 Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Heute hat sie ein hohes Fortschrittsniveau erreicht und der iranischen Armee steht eine breite Palette ballistischer Raketen zur Verfügung. Diese Art von Raketen ist eine geeignete Option, um auf feindliche Angriffe zu reagieren. Die Kosten sowie menschliche Verluste sind beim Einsatz ballistischer Raketen viel geringer als bei anderen militärischen Optionen. Außerdem bringt die Raketenmacht eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit. Zu den wichtigsten Modellen ballistischer Raketen Irans gehört die Raketenfamilie Fateh 110, Obara 110, der eine sehr hohe Genauigkeit aufweist und von der viele Varianten entwickelt, gebaut und an die Streitkräfte geliefert wurden. Eine der Raketenerrungenschaften Irans in der Raketenfamilie Fateh 110 ist die ballistische Rakete Hormuz, die über erhebliche Fähigkeiten verfügt und in zwei Typen, Hormuz 1 und Hormuz 2, hergestellt und betrieben wird. Das Design und der Bau von ballistischen Antiradar- und Antischiffsraketen wie die Hormuz 1 und Hormuz 2 zeigen die Stärke und Macht des Verteidigungssystems der Islamischen Republik Iran, das Tag für Tag aufgerüstet und erweitert wird, um die territoriale Integrität des Landes und seine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Ballistische Schiffsabwehrraketen sind aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Erstens ist außer Iran und China kein anderes Land offiziell Nutzer ballistischer Antischiffsraketen. Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Raketen von der Verteidigung des Feindes zerstört werden, gering. Und sie haben eine hohe Effektivität und Zerstörungsfähigkeit, wie sie der besonderen Eigenschaften ballistischer Flugkörper, darunter ihrer sehr hohen Geschwindigkeit, dem hohen Gewicht des Gefechtskopfs und der Anvisierung des Ziels mit einem hohen Winkel verdanken. Zum ersten Mal wurde im Juli 2012 am Vorabend des Starts der Raketenübung Großer Prophet 7 durch den Kommandanten der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden die Nachricht von der ballistischen Antiradarrakete veröffentlicht, die in der Lage ist, Radargeräte überall in ihrer Reichweite zu zerstören, sei es an Land oder auf See. Diese Rakete war jene Hormuz 1, die im Mai 2014 zusammen mit Hormuz 2 enthüllt wurde. Die Hormuz 2 mit aktivem Radarsucher wurde 2013 fertiggestellt. Die Raketen Hormuz 1 und Hormuz 2 wurden zum ersten Mal offiziell am 11. Mai 2014 während der Besichtigung der Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden IRGC durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution vorgestellt. Diese ballistischen Raketen, die von Märtyrer Hassan Tehrani Muqaddam entworfen und hergestellt wurden, sind eine der speziellsten und einzigartigsten ballistischen Raketen, die in Iran hergestellt werden. In Bezug auf Struktur und Aussehen sind die Hormuz-Raketen der ballistischen Antischiffsrakete Persischer Golf sehr ähnlich. Das Design und der Bau der ballistischen Hormuz-Raketen, die als fortschrittlicheres Modell der Rakete Persischer Golf gelten, basieren auf der Fateh 110. Brigadegeneral Amir Ali Hojizadeh, der Kommandant der Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarden, gab im März 2017 die Nachricht vom Test der Rakete Hormuz 2 bekannt. Ihm zufolge konnte diese Rakete, die die letzte bekanntgegebene Generation der ballistischen Antischiffsraketen der Fateh-Klasse Irans ist, ein kleines Ziel im Golf von Oman in einer Entfernung von 250 Kilometern treffen. Die Reichweite der Hormuz 2-Rakete beträgt etwa 300 Kilometer und ihre Geschwindigkeit liegt zwischen dem 4- und 5-fachen der Schallgeschwindigkeit. Die Antiradarrakete Hormuz 1 verwendet im Gegensatz zur Rakete Persischer Golf die optische Lenkung. Die Pforte 110, die ein präzises Lenksystem verwendet, hat einen Radarwellensucher und greift die Quelle deren Emission an. Das Gewicht des Gefechtskopfes dieser Rakete wurde nicht offiziell bekannt gegeben, aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Raketenfamilie Pforte 110 sowie der Rakete Persischer Golf kann das Gefechtskopfgeschwicht dieser Rakete auf 450 bis 600 Kilogramm geschätzt werden. Durch die veröffentlichten Bilder des Abschusses der Hormuz-1-Rakete bei der Manöverübung wurde erkennbar, dass diese Rakete einen Container mit einer Länge von 6 Metern zerstören konnte, auf dem ein Radar installiert war, was als außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung gilt. Der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden sagte dazu, die Hormuz-1 kann Radargeräte auf Flugzeugträgern oder einem Patriot-Standort an Land oder eine Radarsuchanlage zerstören. Eine weitere Eigenschaft der Hormuz-Raketen ist ihre hohe Mobilität, da sie mit einer hochmobilen Trägerrakete befördert werden. Erwähnenswert ist, dass diese beiden Raketenarten unterschiedliche Sprengköpfe haben, was je nach den für sie vorgesehenen Missionen auf einen Unterschied unter anderem in der Zerstörungs- und Explosionskraft hinweist. Die Hormuz-1-Rakete und die Hormuz-2-Rakete bilden zusammen mit der ballistischen Rakete Persischer Golf ein tödliches Trio für feindliche Flotten, indem sie sich gegenseitig unterstützen und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Situationen ergänzen. Schließlich ist bei allen Wetterbedingungen, bei elektronischer Kriegsführung oder bei abgeschalteten Radar des Zielschiffs mindestens ein Typ dieser drei Raketen in der Lage, das Ziel zu zerstören. Da Iran über lange Küsten im Süden und zahlreiche Inseln verfügt, ist es möglich, die feindliche Flotte aus verschiedenen Richtungen zu beschießen. Und in Wahrscheinlichkeit, diese Raketen zu zerstören, ist praktisch unmöglich. Auf diese Weise und im Einklang mit der asymmetrischen Kampfstrategie ändert sich mit dem Erscheinen dieser Art ballistischer Flugkörper das Kräfteverhältnis auf kostengünstige Weise und bewegt sich in Richtung Gleichgewicht. Die Rakete Hormuz 1 hat die Fähigkeit, die Radare von Raketenabwehrsystemen wie Patriot und die Radare von Schiffen zu zerstören und wird im Grunde als ballistische Antiradarrakete betrachtet. Sie ist mit der gleichen Konzeption wie die Pforte 110-Familie gebaut, mit einer Länge von etwa 9 Metern, einer Masse von 3330 Kilogramm, einem Sprengkopf mit 442 Kilogramm und einer Reichweite von 250 Kilometer. Diese ballistische Rakete hat die Fähigkeit, einen 6-Meter-Container in einer Entfernung von 300 Kilometer vollständig und präzise zu zerstören. Hormuz-1-Rakete mit einer 4- bis 5-fachen Überschallgeschwindigkeit gilt als die erste ballistische Antiradar-Rakete des Landes und der Welt. Tatsächlich verfügen weltweit nur Iran und einige wenige Länder, die die Technologie zur Zerstörung von Luftverteidigungsausrüstungen besitzen, über ballistische Antiradar-Raketen. Die ballistische Rakete Hormuz 2 ist eine Antischiffsrakete, die aufgrund eines aktiven Nutzlastradars und einer Reichweite von 300 Kilometern in der Lage ist, sich bewegende Ziele auf der Meeresoberfläche genau anzuvisieren. Diese Rakete kann schwimmende und sich bewegende Ziele auf dem Meer mit sehr hoher Geschwindigkeit treffen. Auf diese Weise ist diese Rakete fähig, große feindliche Schiffe im Persischen Golf oder im Golf von Oman zu treffen. Der Entwickler dieser Rakete ist wie bei der Hormuz-1-Rakete ebenfalls der Märtyrer Hassan Tehrani Muqaddam. Während die Geschwindigkeit von Antischiffs-Marschflugkörpern im Allgemeinen beim 7- und 8-fachen der Schallgeschwindigkeit liegt, wird die Geschwindigkeit der Hormuz-2-Rakete auf das 4- bis 5-fache der Schallgeschwindigkeit geschätzt. Die Hormuz 2 wiegt etwa 4 Tonnen und ihr Sprengkopf wiegt 500 Kilogramm und ist 9 Meter lang. Des Baus der Hormuz 2 war es, auch die inneren Schichten großer Schiffe wie Flugzeugträger durchdringen zu können. Die Hormuz 2-Rakete wurde 2015 an der Küste von Makran an einem sehr kleinen Ziel im Golf von Oman getestet, was eine wichtige Errungenschaft darstellte. Sowohl die iranischen Revolutionsgarden als auch die Marine der Islamischen Republik Iran haben wiederholt erklärt, dass sie alle ausländischen Schiffe, ob feindlich oder nicht feindlich, ob militärisch oder zivil, bis zu mehreren Kilometern entfernt von iranischen Gewässern beobachten können. Und falls eine Konfrontation notwendig ist, die Fähigkeit haben, ihnen aus weiter Entfernung und selbst vor dem Eintreffen in iranischen Gewässern zu begegnen. Alle ausländischen und außerregionalen Schiffe müssen den Golf von Oman und die Straße von Hormuz passieren, um in den Persischen Golf einzufahren. Und sie sind den Streitkräften unseres Landes für diese Einreise rechenschaftspflichtig und müssen alle Einzelheiten vollständig angeben. Daher kann die Stationierung von ballistischen Raketensystemen der Revolutionsgarden wie die Hormuz 2 und die Rakete Persischer Golf an der Küste von Makran die abschreckende und offensive Raketenmacht Irans gegen maritime Bedrohungen erheblich steigern. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.